Für alle, die vielleicht heute zum Urlaub zurückgekommen sind, Pastor Stefan Honnisch hat eine Predigtserie begonnen über das Buch Jeremia. Und für alle, die zum Beispiel ja, heute sagen, ich war bis jetzt noch nicht dabei, ich möchte ganz kurz ein paar Hintergrundinfos zu diesem Buch geben. Und diese habe ich aus einem Sachbuch entnommen. Ich war damals für 3 Jahre auf Bibelschule und dann hatten wir einen Einführungslehrgang in dem Alten Testament. Und ganz am Anfang hieß es, da gibt es so ein großes, rotes, dickes Buch und das müssen wir durchgelesen haben. Und über das Alte Testament. Und ich habe es leider nicht ganz geschafft zu lesen, aber habe jetzt wieder angefangen. Daraus habe ich meine Informationen entnommen. Das nennt sich das Alte Testament von einem Herrn. Wahrscheinlich kennen die das, der eine oder andere, das von Lassor, Hubbard und Bush. Und die zitieren einen gewissen Herr Fischer. Und dieser Herr Fischer hat eine hebräische Version sozusagen von dem Jeremia mal genommen, dieses Buch. Es war eine Bibelversion von 1997 und zählte die ganzen Buchstaben. Und er kam auf sage und schreibe auf 21.819 Wörtern. Ich weiß nicht, ob das viel für dich ist in deinen Ohren, aber für mich ist das sehr viel. Und er sagt, in Anbetracht der vielen hebräischen Wörtern ist es das umfangreichste Buch der Bibel. Und ich denke, euer Pastor hat sich dabei was gedacht, dieses Buch auszuwählen in der Predigtserie. Denn in der Lebensgeschichte von Jeremia können wir unwahrscheinlich viel lernen. Kurze Infos zu Jeremia. Es wird gesagt, wir haben gelesen, Jeremia Kapitel 1, dass er bereits im Mutterleib berufen worden ist von Gott, sein Sprachrohr zu sein für die Israeliten damals, für das Königreich Juda und für alle anderen Völker. Warum? Unter anderem Gott möchte sie wieder auf den richtigen Weg bringen. Das Volk der Juden, sie haben ihren Gott vernachlässigt, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und haben noch ein paar andere Götter verehrt, die von ihren Nachbarvölkern verehrt wurden. So, sie machten also ihr eigenes Ding und haben schnell vergessen, was Gott ihnen Gutes getan hat. Und jetzt wird Jeremia, der Prophet Jeremia, von Gott höchstpersönlich berufen, das Volk Gottes zur Umkehr zu bewegen. Und hierbei darf er ermahnende Worte aussprechen. Er muss Worte des Gerichts aussprechen, aber auch Worte des Trostes und Ermutigung. Und natürlich wird er auch beauftragt, die Konsequenzen mitzuteilen, wenn sie weiterhin sich so verhalten und Gott den Rücken zukehren und sich auflehnen. Das prophetische Buch selbst, Jeremia, enthält viele, viele Zeitangaben. Zum Beispiel, das können wir sehen, im ersten Kapitel spricht er von der Berufung und das soll sich ja im 13. Jahr von König Hosia stattgefunden haben. Und anhand dieser Angaben, die wir haben, die sie komplett durchs Buch durchziehen, können wir eine chronologische Zeitangabe ableiten. Also wir lesen hier, der Prophet Jeremia nach dem Buch, nach dem von Lassor, was er geschrieben hat, sagt also, ungefähr der Dienst hat 627 vor Christus angefangen. Dort wurde er berufen und ging bis ungefähr 585 vor Christus. Und dort war er öffentlich als Prophet tätig. Und das sind mehr oder um die 40 Jahre. Im Jahr 586 vor Christus ist Jerusalem in die Hand der Belagerer gefallen, der damaligen Supermacht, die Babylonier. Sie haben die Mauern geschliffen, den Tempel zerstört. Aber wir sehen hier, dass Jeremia in einer Zeitspanne von ca. 40 Jahren aktiv war. Also hatte das Volk doch mindestens 40 Jahre Zeit, zumindest darüber nachzudenken, was er den Menschen zu sagen hat. Und leider, der Großteil hat nicht darauf gehört. Und sie sind ihres Weges gegangen, sodass letztendlich Jerusalem zerstört wurde. Und ich denke, wenn man einen Dienst macht für 40 Jahre und die Leute immer wieder mahnt und ermutigt, ich weiß nicht, was es in dir auslöst, aber wenn ich das betrachte, dann sage ich, wow, ich glaube, er braucht richtig viel, viel Geduld. Ich sehe es gern bei uns in der Gemeinde, die Leute, die im Sonntag Gottesdienst, die wo zuerst da sind und zuletzt gehen, sind meistens die älteren Brüder und Geschwister. Und sie machen auch schon diesen Dienst seit vielen, vielen Jahren. Denn das ist eine ihrer Stärken. Meine Generation, wir haben andere Stärken. Aber ich sehe 40 Jahre lang, wenn Gott mich berufen würde, so etwas zu tun, und ich wüsste dennoch, dass das Volk würde nicht umkehren, würde ich mir echt überlegen, ob ich diesen Dienst ausführen würde. Geschweige denn, ob ich vielleicht sogar einen Azubi dafür ausbilde, wenn ich genau weiß, den Dienst, den ich tue, der wird nicht so einen Erfolg haben, so wie ich es mir vielleicht hoffe. Aber dennoch, Jeremia ist dem Gott gehorsam und er tut das, und selbst in Zeiten der Not wird er dadurch gesegnet. So, der Predigttext, den ich heute habe, ist aus Jeremia, Kapitel 18, die Verse 1 bis 10. Bevor ich damit anfange, die ersten Verse vorzulesen, möchte ich beten. Gott, wir danken dir, dass wir heute hier sein dürfen. Und Vater, es ist eine Ehre für mich, dein Wort auszulegen. Und wir danken dir, Herr, wir möchten das Gute behalten und hilf uns dabei, das umzusetzen. Jesus, du hast selbst gesagt, wenn zwei oder drei dein Namen versammelt sind, dann bist du mitten unter ihnen. Wir danken dir, dass du hier bist, Jesus. Wir danken dir, dass du hier bist, Teil der Geist und uns berührst auf eine besondere Art und Weise. Wir sind hier mit einem offenen Herzen, mit offenen Ohren, um das zu empfangen, was du hast. Hab Dank dafür im Namen Jesu. Amen. So, das Wort, das an Jeremia von Seiten des Herrn erging, lautet folgendermaßen: Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, und dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und so wie wir hier lesen und auch in vielen anderen Geschichten in der Bibel, ist ein Gott jemand, der Menschen beruft. Er beruft Männer und Frauen, die auch ihre Fehler haben, die nicht perfekt sind. Und wisst ihr, wenn Vater, Sohn und Heiliger Geist, unser Gott, der eine Gott, jemand beruft, dann offenbart er sich auch als jemand, der ein persönlicher Gott ist. Das hat mich auch an etwas erinnert, und zwar an ein Ereignis, das hat im Sommer 2011 stattgefunden. Ich war in der Gemeinde, wir hatten einen Bibelabend abends, und ich war da so gesessen und plötzlich höre ich auch eine Stimme zu mir sprechen, die sagt 5 Worte, so wie jemand zu mir reden würde hier im Raum: Verkaufe alles, was du hast. Und ich höre die Worte und drehe mich nach links, nach rechts und schaue nach hinten und ich sehe, da ist niemand. Keine Ahnung, wer das ist, wer da was gesagt hat, ich weiß es nicht. Und dann habe ich zu mir gesagt, ich habe sowas noch nie erlebt, ich habe mir das einfach nur eingebildet, keine Ahnung. Und dann sitze ich da weiter und plötzlich höre ich dieselbe Stimme, die Worte zu mir sprechen: Wieder, verkaufe alles, was du hast. Und dann habe ich darüber nachgedacht und bin zu meinem Pastor marschiert und habe das ihm erzählt. Und ich mache die Geschichte mal kurz. Ich bin danach auf einer Bibelschule gelandet. Und danach ging es wieder weiter. Ich war vor ein paar Tagen beim Arzt und die haben eine Röntgenuntersuchung von mir durchführen lassen, von meiner Schulter. Und anschließend haben wir uns dieses Bild mal betrachtet. Und natürlich, wir als Menschen, wir können vielleicht das die äußere Erscheinungsbild von jemand können wir beobachten und sehen und urteilen. Aber was sich dahinter verbirgt, ich denke, das können wir nicht so einfach. Dafür brauchen wir Hilfsmittel. Und selbst wenn wir dieses Hilfsmittel benutzen, haben wir auch Einschränkungen. Aber ich denke, Gott kennt unsere Gedanken. Und deswegen freue ich mich, dass er geantwortet hat auf meinen Wunsch, den ich hatte, tiefer hineinzugehen in eine persönliche Freundschaft mit ihm. Und diesen Wunsch, den ich jahrelang hatte, mehr von Gott zu bekommen, hat er schließlich beantwortet. Und ich weiß, Gott kennt unsere Gedanken und das kann nur er sehen. Und er möchte sie beantworten gemäß seines Willens. Und hierbei ist er bereit, wenn er uns gebraucht, ein gewisses Risiko einzugehen. Wir sind nicht perfekt, aber wir möchten offen sein, dass er an uns arbeitet durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Und mit dieser, sage ich mal, Kooperation können wir Gott immer ähnlicher werden in dem, was wir sind, in dem, was wir tun, wie wir die Menschen sehen. Wie wir Gott sehen, in Demut können wir im Glauben wachsen. Ich lese mal weiter Verse 3 und 4. Und ich, Jeremia, ging in das Haus des Töpfers hinab und siehe, da fertigte er gerade ein Werkstück auf der Scheibe an. Aber das Gefäß, das er aus Ton machte, verdarb in der Hand des Töpfers. Da fing er von Neuem an und machte daraus ein anderes Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen: Kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer, du Haus Israel? Spricht der Herr, siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Was macht Gott? Er führt Jeremia zu einem Handwerker, zum Haus des Töpfers. Und jetzt kann er ihn bei seinem Handwerk zuschauen. So, der Töpfer beginnt also und macht ein Gefäß aus Ton. Er ist in der Drehscheibe und merkt, der erste Versuch, er misslingt ihm. Und jetzt probiert er es von neuem und siehe da, es funktioniert und er kann jetzt, sage ich mal, ein Gefäß aus Ton anfertigen. Und ich denke, Gott führte Jeremia zu diesem Töpfer, damit er ein Bild davon bekommt, was Gott tun kann. Und diese Präsentation dient als Bild für Gott, der als Töpfer die Menschen in der Hand hält. Und das ist auch das Thema meiner Botschaft, in Gottes Hand. Und in diesem Fall, sagt er, hält er das Königreich Juda, also sprich, er hält Israel in der Hand. Und wir lesen weiter: Einmal rede ich über ein Volk, sprich Gott, oder ein Königreich, dass ich es ausrotten, verderben und zugrunde richten will. Wenn aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut mich das Unheil, das ich über sie zu bringen gedachte. Und Gott beschreibt sich selbst als jemand, der in der Lage ist, Königreiche, es klingt drastisch, aber er beschreibt es so, Königreiche einfach zu zerstören. Und in diesem Fall geht diese Drohung an das Königreich Juda. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, umzukehren von ihren bösen Wegen, Gott um Vergebung zu bitten, von ihren Übertretungen gegen das Gesetz Mose, gegen ihr Gesetz, und sich ganz und gar auf den Fokus von dem einzig wahren Gott zu richten. In diesem Fall, ich denke, hätte zumindest das Unheil abgewendet werden können. Aber der große Töpfer, den Ton macht, das ist seine Schöpfung, zeigt, er kann machen. Er kann es tun. Vielleicht könnten wir sogar sagen, er kann machen, was er will. Oder. Aber gerade in diesem Bild sehen wir, dass Menschen so wie du und ich, den Freiraum haben, zu tun, was sie möchten. Und hier können sie ein Leben wählen, das Gott gefällt, mit all den Segnungen, die verbunden sind damit. Oder sie können ihr eigenes Ding machen und, sage ich mal, in Ungehorsam gegenüber Gott leben. Und ich denke, das gilt auch für uns. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk oder Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will. Wenn es aber das tut, was böse ist in meinen Augen und auf meine Stimme nicht hört, so reut mich auch das Gute, das ich mir vorgenommen hatte, ihnen zu tun. Es gibt einen gewissen Grund, warum ich euch die Zeitangaben genannt habe, die ungefähren, wann das geschehen soll alles. Gehen wir jetzt nochmal hin. Also, sagen wir mal, Jeremia wird nach seinem Anfang des Dienstes, seiner Berufung, nach knapp 20 Jahren von Gott ermutigt, in das Haus des Töpfers zu gehen. Und selbst der Nahe Osten fand sich in dieser Zeit seit einigen Jahren einen Umbruch. Das heißt, die damalige Weltmacht Assyrien wurde von der aufsteigenden Macht von Babylonern endgültig im Jahr 610 vor Christus geschlagen, besiegt. Das heißt, eine Weltmacht ist besiegt worden und eine neue erhebt sich. Und das Königreich Juda wurde auf jeden Fall von diesen Umwälzungen stark beeinflusst. Und jetzt sagen wir mal circa, wenn das Buch richtig liegt, ein Jahr später, nach dem Fall des Assyrischen Reiches und dem Aufstieg Babylons, wird Jeremia von Gott zu dem Haus des Töpfers gesandt. So in Anbetracht der Veränderungen im Nahen Osten und vor allem auch der geopolitischen Lage, benutzt Gott dieses Bild des arbeitenden Töpfers, um auszudrücken, dass er nicht nur Macht hat über das jüdische Volk, dass er nicht nur Macht hat über den Nahen Osten und die Völker, die ringsherum da herrschen, sondern er hat auch Macht über alle Weltmächte. Alle Mächte dieser Erde sind in seinen Händen. Und er kann sie gebrauchen, er kann sie benutzen, was Gutes zu tun, er kann sie zerstören und wieder aufrichten nach seinem Belieben. Das heißt, dieses Bild des Töpfers, das wir hier sehen, ist eine Beschreibung, die Gott darstellt als jemand, der allmächtig ist. Gott ist allmächtig. Das heißt, der Töpfer setzt Königreiche ab und neue ein, wie er es möchte. Man sagt selbst, dass Jeremia in schwierigen Zeiten gelebt hat, sogar in der schwierigsten Zeit Israels, und ungefähr 70, 80 Jahre bevor er berufen wurde, wurde Jerusalem schon mal belagert von der damaligen Weltmacht, von den Assyrern. Doch Gott schritt übernatürlich ein und stellte sich auf die Seite der Einwohner Jerusalems, und die Belagerer mussten letztendlich diesen Rückzug antreten. Und dieser übernatürliche Eingriff der Einwohner Judas, natürlich auch Jerusalems, den haben sie nicht vergessen, dass Gott sie befreit hat. Und natürlich entstand auch der Gedanke, ich denke, der ist auch teilweise natürlich berechtigt, ja, wir sind unbesiegbar, weil Gott auf unserer Seite ist. Und ich denke, das stimmt, ja. Wenn Gott in uns ist, vielleicht, ich gehe jetzt mal einen anderen Schritt wieder auf uns zurück, wenn Gott in uns ist, wer mag gegen uns sein? Der Löwe und das Lamm. Denn uns ist er stärker, als der in der Welt ist. Gott ist stärker als Satan und seine Schergen. Gott ist allmächtig. Und jetzt entsteht hier dieser Mythos der Unbesiegbarkeit. Ja, wer mag uns was anhaben? Die Leute können uns belagern, wie sie wollen. Gott ist doch sowieso auf unserer Seite. Also was soll's? Ja? Was soll schon groß passieren? Aber diese lieben Einwohner haben eines vergessen, nämlich, dass Gott die Seiten gewechselt hat. Und hat die Seiten gewechselt wegen der Untreue zu ihrem Gott. Und deswegen werden sie jetzt daran erinnert vom Herrn, dass er sie auch fallen lassen kann, sobald sie ihren eigenen Weg gehen. Das heißt, okay, wenn wir unseren eigenen Weg gehen, um Gott den Rücken zu kehren, dann brauchen wir uns nicht darüber zu beschweren, wenn es nicht so läuft, wie wir es uns wünschen. Und jetzt kommt natürlich Jeremia und spricht, und er zeigt dieses Bild, wie wir es lesen können, und erinnert sie daran, ja, auch sie können vom Herrn verlassen werden, wenn sie nicht das tun, für was sie berufen worden sind. Und der Herr ist in der Lage, Nationen und Armeen zu benutzen, um seine Pläne zu erfüllen. Und jetzt werden auch diese Babylonier beschrieben als jemand, als Zorn Gottes, der diese Zorn über diese Menschen bringt, über das auserwählte Volk, damit sie zerstört werden. Und ich muss sagen, diese Fakten, wie Gott handelt, sind für mich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, mich sind es nicht einfach zu verdauen. Und wenn ich Gott so als Töpfer beschreibe, dann muss ich sagen, habe ich eigentlich nicht nur Gedanken von Zerstörung oder von Vernichtung, sondern ich habe auch positive Gedanken. Ich habe ein Bild mitgebracht, ich hoffe, ihr könnt das alles gut sehen. So eine Wippe findet ihr auf den ganzen Spielplätzen verteilt in Ingolstadt. Und diese Wippe, ein großer Balken, der, sage ich mal, zwei Enden hat und der von einem Metallpfosten in der Mitte getragen wird, den kann man auf- und abwippen. Und dieser hat zwei Enden. Und ich habe mir dieses Bild ausgesucht, um eine, ich sag mal, gewisse Denkweise zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, von den sogenannten dialektischen Denken. Also sprich, ein zweiseitiges Denken. Und so wie die Wippe zwei Seiten hat, so könnte man auch dieses dialektische, dieses zweiseitige Denken beschreiben. Ich habe mal nachgeschaut, das habe ich auf Wikipedia gefunden, es sagt, also ab dem 18. Jahrhundert ist sozusagen die Lehre von den Gegensätzen in den Dingen beziehungsweise den Begriffen sowie die Auffindung und Aufhebung dieser Gegensätze. Ich zeige mal ein Beispiel. Okay, gut, ich habe noch eine Münze, prima. Ihr seht hier, ich habe jetzt eine 20-Cent-Münze. Und diese Münze hat zwei Seiten. Natürlich kann ich sie mir hier hinlegen und schaue drauf und tue es von meiner Position aus beschreiben und sage, was da drauf steht. Und ich sehe hier stehen 20 Cent, da ist ein paar Länder von Europa abgebildet mit ein paar Sternen. So sieht das aus und so ist es für mich. Und jetzt geht das dialektische Denken her und sagt man, ich betrachte auch die andere Seite. Gut, ich habe jetzt eine von Deutschland, vom Brandenburger Tor mit den ganzen Sternen und der ist von 2018. Toll. Okay, so als Beispiel, das heißt, mit diesem Denken berücksichtige ich auch die zwei Seiten. Ja, das heißt, und diese Seiten können sich ja entgegengesetzt darstellen. So als Beispiel, wenn du zu Hause bist in deinem Garten und du gräbst ein Loch, ja, und dann möchtest du einen Baum pflanzen und da ist plötzlich ein großer Erdklumpen und den kannst du nicht mit den Spaten rausholen, also nimmst du ihn in die Hand. Und du siehst also, diese Erdklumpen, der ist von seiner Konsistenz auf der einen Seite ist der vielleicht sehr hart und trockene. Wenn du ihn aber umdrehst, dann siehst du, ja, okay, der kann auch nass sein und sehr weich. Und natürlich kann ich jetzt sagen, ja, dieser Klumpen, der ist trocken, der ist hart und denkt, das stimmt auch. Aber natürlich, um die andere Seite zu betrachten, sehe ich auch, der ist weich und feucht. Was ist jetzt richtig? Und denk, da hilft dieses Denken weiter und sagt, hey, diese, was auch immer das ist, Gegenstand oder Sache, die ich betrachte, die hat zwei Seiten, ne? und die mögen sich gegengesetzlich darstellen, so wie hart und weich, wie nass und trockene. Aber dennoch ist es richtig, wenn ich das sage, dass es trocken ist, dass es weich ist, wie auch immer. Das heißt, ich versuche, irgendeine Sache, ein Thema oder auch was auch immer ist, ein Gegenstand oder ein Objekt von mehreren Seiten zu betrachten. Und diese mehreren Seiten, die ich betrachte, sollen mir ein vollständigeres Bild davon geben, was das eigentlich ist. Ich habe einen gewissen Grund, warum ich es sage. Und das heißt, diese Seiten könnten sich auch dann widersprechen. So während in, sage ich mal, bei den antiken Griechen dieses, sage ich mal, dialektische Denken, dieses zweiseitige Denken, das ja auch um zwei Pole, gegenseitige Pole zu beschreiben, vielleicht nicht so beliebt war, war es bei den Hebräern umso mehr beliebter. Warum? Vielleicht, weil diese Denkweise sich wiedergespiegelt hat in ihrer Beziehung zu ihrem persönlichen Gott. Das heißt, die unterschiedlichen Erfahrungen, die sie mit Gott machten, ermutigte ihnen zu dieser Denkweise. Jetzt mag sich vielleicht der eine oder andere fragen, heißt das, dass Gott zwei Gesichter hat? Ich glaube das nicht. Oder hat Gott Stimmungsschwankungen unter der Woche, sodass wir uns nur sonntags treffen? Ich glaube auch nicht. Ich denke, es ist ziemlich simpel und einfach zu betrachten, so wie es zumindest jetzt Jeremia zeigt. Als Beispiel, wenn wir das tun, was Gott möchte, dann kann er das segnen. Und wenn ich Segen sage, das heißt, können wir ein erfülltes Leben führen, in Überfluss an Liebe, Freude, Frieden. Und das kann nur Gott schenken. Als Beispiel, und das können wir dann weitergeben, weil es aus uns förmlich heraussprudelt. Und wir wissen auch hier auf der Erde, wir leben doch in einem gewissen Spannungsfeld, nicht wahr? Hier gibt es Krankheit, hier gibt es Leid. Und das kann alle betreffen. Und wir sagen ja oft, dass Freundschaft mit Gott, das heißt, Feindschaft mit der Welt zu haben. Und dennoch können wir hier in der Welt, wenn es möglich ist, so wie Gott sei Dank, was wir zurzeit erleben in Deutschland, in Frieden leben. Ich denke, in diesem Spannungsfeld können sich Gegensätze auch anziehen. Das heißt, Unheil schreit nach Heil. Oder das Chaos ruft nach Ordnung. Oder das Gegenteil zu betrachten, fest eingefahrene Strukturen rufen auch nach einem unkonventionellen Durchbruch. Das heißt, wir lesen in der Bibel, dass Gott ein persönlicher Gott ist. Ja, ich nehme jetzt mal das Beispiel wieder von diesem Denken. Hier haben wir die eine Seite. Gott ist der persönliche Gott, der zu uns spricht. Der gute Gedanken, für die hat die Jesus Christus nachfolgen. Und hier haben wir die andere Seite, die wir auch wissen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Das sind irgendwie auch zwei Seiten, wie er auf der Bibel betrachtet, die sich auch manchmal ein bisschen entgegengesetzt wirken. Das heißt, wenn Gott persönlich ist, so kann man sagen, dass wir ihn auch persönlich erleben können. Und so wie er zu Jeremia gesprochen hat oder zu anderen Menschen, so kann er auch zu dir sprechen und zu mir. Und wir sagen ja auch, wenn wir Jesus Christus annehmen und ihn nachfolgen, dann nimmt Gott Wohnung in uns ein. So, auf der anderen Seite, wenn Gott heilig ist, und viele Menschen in der Bibel, die eine übernatürliche Begegnung mit Gott haben, die werden gleich so richtig geflasht. Also die werden richtig von Gottes Herrlichkeit so stark niedergedrückt, weil die wahrscheinlich so schwer lastet, dass sie sich kaum hinschauen können. Die verlieren alle Kraft, weil Gottes Herrlichkeit so stark ist und Heiligkeit, dass kein Mensch auf dieser Welt es aushält. Das heißt, diese Heiligkeit schafft eine gewisse Distanz zu uns. Und natürlich, ich höre mir sehr gerne Predigten an, die, sage ich mal, davon betonen, dass Gott Liebe ist und dass es sich eine persönliche Freundschaft mit jedem von uns wünscht. Und ich denke, das ist richtig. Aber ich denke auch, auf der anderen Seite wissen wir auch, Gott ist heilig. Und es sagt, ihr sollt auch ein Leben führen, was ich möchte. Deswegen darf ich mir auch die Frage stellen, auf der anderen Seite, bin ich auch bereit, mich ab und zu mal ermahnen zu lassen? Vielleicht sogar zurechtweisen zu lassen, wenn mein Lebensstil alles andere als heilig ist? Wir sehen hier also ein paar Gegensätze, und die auf den ersten Blick nicht ganz so zusammenpassen scheinen, richtig? Aber sie lassen sich auch erklären. Ich möchte dies jetzt nicht erklären, das lasse ich mal euren Pastoren, ja? Die machen das bestimmt sehr gut. Und wisst ihr, diese zweiseitigen Gegensätze, die begegnen wir in der Bibel. Und wir haben zum Beispiel gesungen, der Gott ist der, Jesus ist der Löwe von Juda und das Lamm, das geschlachtet ist. Und das ist doch auch wieder so ein Gegensatz, richtig? Von einem Löwen, der laut brüllt, der stark ist, der angreifen kann, der Beute jagt, der ist vielleicht der stärkste im Tierreich ist, der niemand und nichts anhaben kann. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass Jesus dargestellt wird, vor allem in der Offenbarung, als er im Himmel ist, als Lamm, das geschlachtet wurde. Als Lamm, das wehrlos ist, das verletzt ist. Und wir sehen also hier wieder, es sind zwei Seiten, die wir von Gott präsentiert bekommen, aber es ist doch ein und dasselbe Gott. Und er, der Allmacht hat, hat auch die Liebe für uns. Er, der heilig ist, möchte auch uns begegnen in seiner persönlichen Kraft. Und ich glaube, das kann nur er. Und ich denke, dieses dialektische Denken, dieses zweiseitige Denken, ist hilfreich, wenn man Gegensätze betrachtet. Das heißt, wenn ich natürlich eine einseitige Betrachtung für einen Gegenstand nehme, dann mag diese Beschreibung nicht vollständig sein. Aber erst wenn ich diesen Gegensatz auch beschreibe und sie gegenüberstelle, dann bekomme ich ein vollständiges Bild. Und es gibt zum Beispiel auch Theologen, die mit dieser Idee auch ihre Theologie formen. Dazu gehört auch Dietrich Bonhoeffer. Ich denke, die Frage, die wir uns stellen müssen, lautet: Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit diesen Gegensätzen um? Ich habe ein Beispiel genommen. Natürlich, wenn du das Wort Gottes studierst, wirst du Verse finden, die sagen, dass Menschen einen freien Willen haben. Aber du wirst doch sicher auch Verse treffen, die das widersprechen. Und da haben wir wieder unser Spannungsfeld. Ich denke aber, dieses dialektische Denken ermutigt uns, dass wir uns nicht nur einseitig informieren und eine Seite immer nur betonen, aber die andere außer Acht lassen. Und ich denke, gerade für mich und für jemanden, der das Wort Gottes verkündet, ist das auch eine große Gefahr, denn es gibt bestimmte Lieblingsthemen, über die ich spreche, wie das Thema der Heiligkeit, aber auf der anderen Seite muss ich wissen, dass ich die anderen auch nicht vernachlässigen soll, die vielleicht jetzt, so scheint es, im Gegensatz zu stehen. Oder betrachten wir mal unser heutiges Zeitgeschehen. In den letzten Tagen waren Nachrichten immer von verschiedenen Bildern und Videos sind gezeigt worden. Und da gab es Leute, die haben gesagt, hey, das sind falsche Nachrichten, das sind Fake News, und die haben die Gründe genannt. Und da gibt es auch Leute, die sagen, nein, das sind Fake News, ja, das stimmt nicht. Und natürlich, wenn ich jetzt nur von einer Quelle diese, sage ich mal, Informationen aufnehme, werde ich in dieser Hinsicht auch einseitige Informationen bekommen. Aber wenn ich mir die auch die andere Seite anschaue, was die sagen und ihre Argumentation berücksichtige, dann wird es mir ein besseres Gesamtbild geben und es wird uns helfen, leichter zu unterscheiden. Oder als Beispiel, wenn du als Streitschlichter eingesetzt wurdest, ja? Und es sind zwei Parteien, die sich streiten, und du bist da mitten, du bist also in der Mitte. Und was machen wir da? Ich habe zumindest gelernt, man soll sich erstmal die Meinung von beiden anhören, bevor man ein Urteil fällt. Das heißt, ich gehe zu einer Partei oder Person, Familie hin und rede mit denen alleine und ich höre ihre Position an. Und dann geht man zur anderen, hört sich ihre Position an, und nachdem man mit beiden gesprochen hat, hat man ein besseres Gesamtbild, als wenn ich nur mit einer gesprochen habe, richtig? Lasst uns vielleicht nur mal in diesem Zusammenhang, dieses zweiseitige Denken, nochmal diesen Vers 6 anschauen. Und hier spricht Gott, kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer, du Haus Israel, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Natürlich, wenn wir jetzt den Vers 11 noch hinzunehmen, der spricht davon, von Gottes Unheil, das über sein Volk kommt, wenn sie nicht umkehren, hat dieses Bild des Töpfers doch eine ziemlich zerstörerische Funktion, richtig? Aber allerdings, meine Lieben, es ist die eine Seite, die wir beschreiben. Ja? Mag vielleicht der Zusammenhang so stehen, so können wir auch dieses Bild nehmen, um die andere Position zu beschreiben. Und das möchte ich jetzt noch zum Abschluss machen. Ich gehe mal zur anderen Seite. Ja, das ist symbolisch. Ja. Wir haben uns lang genug da aufgehalten. Ich denke, es ist gut, das war richtig. Jetzt stehe ich hier. Und wir sagen, Gott hat alles in seinen Händen. Und wisst ihr, wenn ich über dieses Thema nachdenke, dann erfüllt das mich mit Zuversicht. Wenn ich weiß, dass Gott alles in seinen Händen hat und auch mein Leben ist fest in seinen Händen, dann gibt es mir Sicherheit. Und da gibt es mir Zuversicht und Hoffnung. Und dieser Gott, der alles in seinen Händen hat, er weiß, was wir brauchen. Er weiß, was wir bitten, ehe wir noch fragen. Und deswegen kann ich auch auf der anderen Seite sagen, dieses Bild des Töpfers ist ein tolles Bild. Denn wir sehen, hey, auch wenn Weltreiche fallen, neue Weltreiche entstehen, auch wenn es turbulent zur Sache geht, zeigt sich und offenbart sich Gott als jemand, der doch alles in seiner Hand hält. Wozu brauchen wir uns zu fürchten? Wozu brauchen wir Angst zu haben? Denn als Christ ist man doch in einer Win-Win-Situation. Sollten wir jetzt sterben, sind wir gleich beim Herrn oder es dauert ein bisschen länger. Als Kinder Gottes können wir nur gewinnen. Und darüber dürfen wir uns freuen. Wir dürfen uns freuen und sagen, danke Herr, danke Jesus, dass du für unsere Sünden stellvertretend am Kreuz gestorben bist. Und diese Errettung ist ein Geschenk und das ist Gnade. Und ich kann mir das nicht mit meinen eigenen Händen verdienen. Den ersten Schritt macht Gott und nachdem wir ihn nachfolgen, wollen auch wir unseren Teil dazu beitragen, Gott immer ähnlicher werden, dem, was wir sind, was wir tun, einfach alles. Gott möchte uns Hoffnung geben. Es gibt ein Lied oder ein paar Lieder, die sagen, mitten im Sturm ist der Ort der Bewahrung. Und ein anderes sagen, ich glaube von Martin Pepper, Gott ist ein starker Turm und Gott ist das Auge im Sturm. Das heißt, selbst wenn wir in turbulenten Zeiten leben, wenn es stürmt, bei Gott stehen wir fest. Jesus Christus ist unser Fels und auf den können wir feststehen. Und ganz egal, was kommt, uns haut es nicht um, denn er stärkt uns den Rücken. Und wisst ihr, selbst Jeremia in dieser Zeit, in der er gelebt hat, sagt doch Gott selbst auch am Anfang, dass er verschont wird. Auch wenn er durch vieles durchgehen musste und oft gelitten hat für den Namen des Herrn, so hat er ihn doch beschützt. Und er hat auch gesagt, dass er Leute verschonen wird aus diesem Volk. Und es gab auch Menschen, gottesfürchtige Menschen, die ihm geholfen haben und die wurden auch verschont. Natürlich, wenn wir das Gericht Gottes hören, die eine Seite bringt Zerstörung und das stimmt. Auf der anderen Seite hat Gott auch einen gewissen Hintergedanken, so denke ich. Nämlich die Menschen wieder aufzurichten, sie zu trösten, auf die richtige Spur zu bekommen. Vielleicht könnte man sagen, es gibt einen harten oder leichten Weg, wie auch immer. Aber in Gottes Händen ist Halt. In Gottes Händen finden die Kinder Gottes Zuversicht. Und das wünsche ich jedem Menschen. Amen.